Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4. Heute Abend von und mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und bei mir im Studio ist heute Sarah von Pro Regenwald. Wir wollen heute in der heutigen Sendung darüber sprechen, was wir hier in Deutschland bzw. in Europa überhaupt mit Regenwald zu tun haben und welchen Einfluss wir auf ihn haben und natürlich auch welchen Beitrag jeder Einzelne von uns leisten kann, damit es ihm besser geht, wie wir ihn schützen, weniger schädigen. Sarah, uns sind alle noch die dramatischen Bilder der brennenden Wälder in Brasilien von diesem Sommer in Erinnerung.
Ja, die Situation ist tatsächlich dramatisch. Der Amazonas-Regenwald ist mit über 5 Millionen Quadratkilometern der größte tropische Wald der Erde. Den Großteil davon nimmt der brasilianische Regenwald ein. Damit ist er allein so groß wie alle anderen tropischen Regenwälder zusammen und speichert bis zu 140 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Wird der Wald also abgeholzt oder abgebrannt, wird der Stoff freigesetzt. Das freigesetzte CO2 sorgt mit dafür, dass sich die Atmosphäre weiter aufheizt. Das ist aber nur einer der Gründe, aus denen die Brände und die Abholzungen problematisch sind. Auch für die Wolkenbildung und damit den Niederschlag sind die Regenwälder relevant. Noch verdunstet über Amazoniens Regenwald so viel Wasser, dass er einen großen Teil des Regens, der über ihm niedergeht, selbst erzeugt. Je weniger Bäume aber stehen, desto weniger Regen fällt. Dabei beeinflussen die Wolken, die über dem Amazonaswald entstehen, das Klima auf dem ganzen Kontinent. Außerdem sind die tropischen Wälder eines der artenreichsten Ökosysteme unserer Erde. Über die Hälfte aller Pflanzen- und Tierarten leben dort. Man sieht also, der Regenwald ist extrem wichtig für die Erde und ihr Klima.
So wichtig der Regenwald also ist, ist er dennoch bedroht von vielen Seiten, aber auch von uns hier in Europa. Über unsere Verantwortung daran sprechen wir gleich weiter mit Sarah. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Sarah von Pro Regenwald und der Frage, warum die Wälder bedroht sind und was wir ganz konkret damit zu tun haben. Sarah, ganz plump gefragt, wie tragen wir dazu bei, dass die Wälder schwinden?
In erster Linie durch unseren Lebensstil und unseren Konsum.
Das musst du ein bisschen genauer ausführen.
Also einerseits einfach direkt durch Produkte, die wir kaufen und für die Regenwald abgeholzt wird. Und dann natürlich indirekt durch den Klimawandel, der menschengemacht ist und der die Regenwälder gefährdet. Denn die erhöhten Temperaturen führen einerseits zu einem Rückgang der Artenvielfalt, andererseits besteht ein erhöhtes Risiko, dass sich die tropischen Wälder in Savannen verwandeln durch verlängerte Trockenperioden.
Gehen wir mal näher auf die Produkte bzw. unser Konsumverhalten ein. Wo sind wir besonders waldschädlich?
Das Problem ist, dass wir zu viel verbrauchen und wir die Produktionsbedingungen oder Anbaumethoden nicht hinterfragen. Und solange wir und die Menschen in den Industrieländern weiterhin so viel Fleisch, Soja, Holz, Papier, Palmöl oder Südfrüchte, um nur einiges zu nennen, meinen konsumieren zu müssen, dann braucht es dafür natürlich Anbauflächen. Und das geht eben auf Kosten von ungenutzten Flächen, also meistens eben Wäldern. Es bedeutet also, dass wir den Konsum von Produkten, für die Regenwald abgeholzt wird, reduzieren müssen und gleichzeitig natürlich auch, dass wir CO2-Emissionen sparen müssen. Diese zwei Punkte gehen aber sehr oft miteinander einher.
Lass uns die von dir erwähnten Produkte und ihre Folgen für den Wald mal durchgehen. Fangen wir mit Fleisch an.
Hier kann ich erstmal ein paar Zahlen nennen, die sehr erschreckend sind. Die Welternährungsorganisation der UNO, FAO, sagt eine Zunahme der Fleischproduktion voraus von derzeit 229 Millionen auf 465 Millionen Tonnen im Jahr 2050 und für die Milchproduktion von derzeit 580 Millionen auf 1043 Millionen Tonnen. Die steigende Nachfrage nach Fleisch führt auch zu einer steigenden Nachfrage nach Weideflächen. In den Jahren 2005 bis 2015 wurde in Brasilien eine Regenwaldfläche größer als Österreich gerodet, nur für Weideland. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Rinder auf über 150 Millionen an. Im Jahr 2016 standen auf Brasiliens Weiden 218 Millionen Rinder. Zusammengefasst heißt es, dass 3/4 der globalen Agrarflächen als Weideland oder für die Futtermittelproduktion genutzt werden. Allein in Deutschland werden 60% des Getreides an Vieh verfüttert. Und die Regenwaldzerstörung schreitet vor allem aufgrund der Viehhaltung und des Futtermittelanbaus voran. Seit Jahrzehnten.
Eines dieser Futtermittel ist Soja, das wegen seines hohen Eiweißgehalts als Kraftfutter sehr geschätzt wird. Woher beziehen wir das?
Ja, die wichtigsten importierten Futtermittel sind Sojaschrot oder Sojabohnen, die häufig aus Brasilien und Argentinien kommen. Ihr Anbau führt zu massiven Umweltschäden in den Herkunftsländern. So ist der Anbau von Soja häufig mit der Abholzung von Wald verknüpft. Zudem ist ein großer Teil der Ware gentechnisch verändert. 75% des ganzen Soja wird Tierfutter. Und mehr als 80% des nach Deutschland importierten Soja stammen aus Südamerika. Nur ein ganz kleiner Teil, das sind ca. 2% des Soja, wird für Sojamilch, Tofu und ähnliche Produkte genutzt. Und der wächst aber meistens auf europäischen Äckern und gentechnikfrei.
Wenn so viel Wald für Viehhaltung, Fleisch und Futtermittelproduktion genutzt wird oder umgewandelt wird, muss dies natürlich auch Auswirkungen aufs Klima haben, oder?
Ja, und das in sehr, sehr großem Ausmaß. Die Viehwirtschaft hat eine wirklich schlechte Klimabilanz. Allein die 20 größten Fleisch- und Milchproduzenten weltweit emittieren in etwa genauso viele Treibhausgase wie ganz Deutschland oder Konzerne wie Exxon oder Shell. Die Tierhaltung insgesamt verursacht laut Weltklimarat in etwa 14,5% der weltweiten Treibhausgasemissionen. Das ist mehr als alle Autos, Lkw und Schiffe zusammen.
Was rätst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern also? Worauf sollten sie beim Fleisch- und Milchkauf achten?
Wer nicht gleich vegetarisch oder vegan leben möchte, kann als ersten Schritt den Fleischverbrauch reduzieren. Manchmal ist weniger mehr. Und dann sollte man auf die Qualität achten. Qualitativ hochwertiges Fleisch von Biohöfen ist regenwaldzerstörungsfrei und verursacht geringere Klimabelastung. Der höhere Preis ist also gerechtfertigt und ermöglicht umweltfreundliche Produktion. Also eher weniger Fleisch, dafür aber hochwertiger, regional und mit dem Wissen, wie und wo es produziert wurde.
Über Fleisch und Soja wissen wir jetzt also Bescheid. Gleich wollen wir uns den Papierverbrauch anschauen. Zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Wir widmen uns in der heutigen Sendung der Bedrohung des Regenwaldes durch unser Konsumverhalten und haben von Sarah schon einen ersten Einblick zu Fleisch und Soja erhalten. Jetzt wollen wir über ein Alltagsprodukt sprechen, von dem wir trotz Digitalisierung nicht loskommen: Papier. Sarah, wie hat sich denn unser Papierverbrauch in den letzten Jahren entwickelt?
Der Verbrauch in Deutschland stagniert seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau von 250 Kilogramm pro Person. Damit liegen wir weltweit an vierter Stelle und verbrauchen fünfmal so viel wie der durchschnittliche Erdenbürger.
Wofür brauchen wir denn das ganze Papier? Wie teilt sich das denn auf?
Ein großer Teil unseres Papierverbrauchs sind Wegwerfprodukte, die wir oft nur einmal verwenden, wie Hygieneartikel, also Klopapier, Taschentücher und so weiter, aber auch Coffee-to-go-Becher, von denen wir pro Jahr 2,8 Milliarden Stück verbrauchen. Das entspricht rund 23.000 Bäumen. Und dann kommt noch der Onlinehandel hinzu. 50% unseres Papierverbrauchs sind Verpackungsmaterialien. Und da wir immer mehr online einkaufen, hat sich dieser Verbrauch in den letzten Jahren deutlich erhöht.
Und dieses Papier kommt auch aus dem Regenwald?
Es kann auch aus dem Regenwald kommen, aber etwa die Hälfte des Materials für Papier, das bei uns benutzt wird, kommt aus Skandinavien, hauptsächlich Finnland. Ein weiterer großer Teil kommt aus Kanada, wo sogar in Schutzgebieten für Grizzlybären abgeholzt wird. Aber auch in Südamerika oder auf der indonesischen Insel Sumatra fallen viele Baumriesen für billiges Papier. Dadurch schwindet der Lebensraum seltener Arten, Gewässer werden verschmutzt und Menschen aus ihrem Wald vertrieben.
Welchen Beitrag kann ich denn etwa mit Recyclingpapier zum Waldschutz leisten?
Recyclingpapier benötigt in der Herstellung weniger frische Fasern, also weniger frisches Holz, weniger Energie, weniger Wasser und schont somit auf jeden Fall den Wald und die Umwelt. Allerdings geht der Recyclinganteil sowohl bei Hygieneartikeln als auch bei Schulheften in den letzten Jahren zurück. Da müssen wir also etwas tun.
Was kann ich denn noch machen, um achtsamer mit Papier umzugehen oder den Verbrauch zu reduzieren?
Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Eben Recyclingpapier mit dem blauen Engel kaufen, bei Kopierpapier, Klopapier, Schulheften und so weiter. Lieber im Laden statt online einkaufen, Rücksendungen vermeiden, Papier doppelseitig bedrucken, Papier wiederverwenden, kostenlose Werbesendungen mit einem Briefkastenaufkleber vermeiden, Mehrwegbecher nutzen und so weiter.
Wow, das sind doch einige, aber vor allem auch einfache Ansatzpunkte, die jeder umsetzen kann und anhand derer jeder auch überprüfen kann, wo wir noch weiter Papier einsparen können oder eben auf Recyclingpapier umstellen. Wie es mit Palmöl aussieht, erfahren wir von Sarah gleich. Musik zurück beim Ökomagazin Rainbow und der Belastung und Bedrohung von Wäldern durch unseren Lebensstil. Wir haben mit Sarah von Pro Regenwald schon über Fleisch und Papier gesprochen. Ein anderes Produkt, von dem man im Zusammenhang mit Regenwaldzerstörung immer viel hört, ist Palmöl. Warum ist Palmöl in so vielen Produkten enthalten?
Palmöl ist vergleichsweise billig, hat einen hohen Ertrag und sehr viele Eigenschaften, die es in der Kosmetik und der Nahrungsmittelindustrie beliebt machen. Zum Beispiel ist es geschmacksneutral. Deshalb ist Palmöl heutzutage das weltweit meistverwendete Pflanzenöl und steckt in unzähligen Produkten in unseren Supermärkten. Von Hygieneartikeln wie Shampoos und Rasierschaum über Nahrungsmittel wie Fertigprodukte, Snacks und Schokolade bis hin zu Waschmittel und Kerzen. Ebenso wird Palmöl als Zusatz in Agrotreibstoffen verwendet. In Europa landet mittlerweile fast die Hälfte des verwendeten Palmöls im Tank von Dieselfahrzeugen. Zwischen 2010 und 2014 hat sich in der EU die Beimischung von Palmöl in Agrotreibstoffen versechsfacht. Weltweit wurden 2017-18 64,8 Millionen Tonnen Palmöl produziert.
Die Anbauflächen für diese Ölpalmen finden sich vor allem in Indonesien und Malaysia, aber auch in anderen Regionen wird immer mehr angebaut. Was kannst du uns über die Folgen des Palmölbooms für den Regenwald berichten?
Ein Großteil des weltweit produzierten Palmöls stammt tatsächlich aus Indonesien, gefolgt von Malaysia. Kleinere Mengen kommen auch aus Südamerika, aber auch in Afrika wird immer mehr und mehr angebaut und produziert. Die Nachfrage nach Palmöl hat fatale Folgen. Dazu gehören eine zunehmende Abholzung und Zerstörung des Regenwaldes, vor allem in Südostasien, die Vertreibung indigener Völker sowie Kinder- und Zwangsarbeit. Seit 1990 wurde ein Viertel der Wälder Indonesiens zerstört. Das sind 31 Millionen Hektar, eine Fläche fast so groß wie Deutschland. Laut Europäischer Kommission sind 40% der Abholzung in Indonesien auf die Umwandlung von Flächen in riesige Palmölplantagen zurückzuführen. Einerseits wird damit der Lebensraum von Menschen und Tieren und eine riesige Artenvielfalt bedroht. Indonesien ist die Heimat von 10-15% aller bekannten Pflanzen-, Säugetier- und Vogelarten. Andererseits hat die Produktion von Palmöl verheerende Auswirkungen auf den globalen Klimaschutz. Die Torfmoore in Indonesiens Regenwäldern binden rund 60 Milliarden Tonnen CO2 und gleichzeitig gehört das Land mittlerweile zu den Ländern mit dem größten Ausstoß von Treibhausgasen weltweit und Hauptgrund dafür ist die Abholzung der Regenwälder. Und wie gesagt, auch die in den Regenwaldgebieten lebenden Menschen sind durch die Ausbreitung der Ölpalmenplantagen bedroht. Sehr oft werden Kleinbauern und Indigene von ihrem Land vertrieben, ohne vorher informiert oder überhaupt gefragt zu werden. Und wenn sie sich gegen den Landraub wehren, werden sie bedroht, geschlagen oder verhaftet. Allein in Indonesien, wo 45 Millionen Menschen in oder mit den Wäldern leben, gibt es ungefähr 5000 Land- und Menschenrechtskonflikte, die mit der Palmölindustrie zusammenhängen.
Beim Papier haben wir gesagt, auf Recyclingpapier achten. Sowas geht bei Palmöl natürlich nicht. Worauf kommt es hier also an? Kann man Palmöl ganz meiden?
Es gänzlich zu meiden wird sicherlich schwer, weil es einfach in sehr vielen Produkten verarbeitet wird und die Kennzeichnung oft nicht immer eindeutig ist. Es gibt auch eine Debatte um nachhaltiges Palmöl. Es gibt hier zum Beispiel das Siegel RSPO, das man inzwischen auf einigen Produkten sehen kann, aber das ist höchst umstritten und von der Industrie dominiert. Die Standards sind nicht die strengsten und der Waldschutz ist eher zweifelhaft. Es gibt auch Biopalmöl und Unternehmen, die ihre Lieferketten und Produktionsbedingungen offenlegen. Andere Pflanzenöle auf Raps, Soja oder der Kokosbasis können Palmöl ersetzen. Ein simpler Austausch löst aber die Probleme nicht. Im Gegenteil, besonders tropische Soja- und Kokosöle sollte man eher meiden, weil sie weitaus größere Anbauflächen als Palmöl benötigen. Für sie drohen also noch mehr Regenwälder gerodet und Tier- und Pflanzenarten noch stärker gefährdet zu werden. Von daher bleibt nur zu raten, auf die Inhaltsstoffe achten, frisch kochen statt Fertigware kaufen und Bioprodukte verwenden.
An dieser Stelle wollen wir gleich weitermachen und mit Sarah über Grillkohle und Südfrüchte sprechen und natürlich, worauf man beim Einkauf sonst noch achten kann. Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Sarah von Pro Regenwald und der Bedrohung der Wälder durch unseren Konsum und was wir verändern können. Vor den Öko-News hat Sarah bereits die Beispiele Fleisch, Papier und Palmöl beschrieben. Worüber ich in den letzten Wochen immer wieder gelesen habe, ist die Situation bei Südfrüchten, Ananas, Bananen, Avocados. Was kannst du uns darüber berichten?
Egal ob Ananas, Bananen, Avocados, das Problem bei Anbau eines Produktes auf riesigen Flächen, also Monokulturen, ist immer, dass es illegale Abholzungen gibt, einen Verlust der Artenvielfalt und Landrechtskonflikte. Die Flächen sind erosionsanfällig und die Pflanzen sind krankheitsanfällig. Daher kommt es zu einem hohen Pestizideinsatz, der das Wasser gefährdet, Böden belastet, Arten bedroht und Arbeiter und Anwohner gefährdet.
Wie sind denn die Bedingungen in den Plantagen selbst?
Hier kommt es immer wieder zu sozialen Problemen, ausbeuterische Arbeitsbedingungen, oft Schwarzarbeit und daher natürlich kein Arbeitsschutz, teilweise Kinderarbeit, Verbot von Gewerkschaften und Diskriminierung von Frauen.
Das klingt alles eher erschreckend. Wie sieht es denn mit den Klimafolgen der Südfrüchte aus?
Hier schlägt natürlich vor allem der Transport zu. Der globale Seetransport ist verantwortlich für 3% der CO2-Emissionen und weiterer Treibhausgase. Fliegen ist natürlich auch nicht besser.
Was schlägst du uns für Südfrüchte also vor?
Bei Früchten sollte man auf regional, saisonal, bio und fair achten. Aber manche Südfrüchte, etwa Ananas und Avocado, haben eine so schlechte Öko- und Klimabilanz, dass hier heimisches Obst klar vorzuziehen ist.
Wenn wir jetzt den Genuss von Südfrüchten vermiest haben, es kommt noch schlimmer, gleich sprechen wir übers Grillen und Grillkohle. Wir sind noch einmal zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald und wollen mit Sarah auf Grillkohle schauen und welche Auswirkungen ihre Produktion auf die Wälder hat. Sarah, was ist in so einem Beutel Grillkohle drin, den ich hier im Supermarkt oder Discounter oder auch an der Tankstelle kaufen kann?
Stiftung Warentest hat im Jahr 2019 in jeder dritten Holzkohle Tropenholz gefunden. Leider verschweigen Hersteller gern die Herkunft ihrer Grillkohle. Auf 9 von 17 Säcken waren laut Stiftung Warentest weder Herkunft noch Holzart angegeben. Auch sonst sind die Angaben auf den Verpackungen oft ungenau und verwirrend. Dort findet man zum Beispiel Ausdrücke wie aus bewirtschafteten Forstbeständen, Naturprodukt oder auf Buchenholzbasis. Manchmal wird angegeben kein Tropenholz, doch auch darauf kann man sich nicht verlassen. Das haben Tests schon mehrfach bewiesen. Ein Hersteller mit dem Aufdruck kein Tropenholz hatte tatsächlich Tropenholz verarbeitet.
Wenn die Angaben also unglaubwürdig sind, woher kommt die Grillkohle dann, wenn sie nicht aus heimischen Wäldern stammt?
Hauptexporteur von Holzkohle ist Paraguay. Der Gran Chaco erstreckt sich über 3 Länder Südamerikas, Bolivien, Paraguay und Argentinien. Es ist eines der größten Ökosysteme Südamerikas und die Heimat von Jaguaren, Tapiren und Ameisenbären und ein Rückzugsort für den einzig nicht kontaktierten indigenen Stamm Südamerikas außerhalb des Amazonasgebietes, den Ayureo-Indianern. Seit mehreren Jahren kommt es aber in Paraguay zu massiven Rodungen, um Land in Wert zu setzen, und kein anderer Wald wird so schnell abgeholzt wie der Gran Chaco. Einer der Abholzungsgründe ist die Holzkohle, die keinesfalls, wie es immer wieder behauptet wird, nur aus Abfallprodukten entsteht, sondern es wird auch zu großen Teilen extra dafür abgeholzt. In Deutschland landen pro Jahr ca. 2000 Fußballfelder Tropenholz auf dem Grill.
Ist Holzkohle aus Europa also die bessere Alternative?
Auch Holzkohle aus europäischen Wäldern kann aus Raubbau und illegaler Rodung stammen. So kommt zum Beispiel besonders viel Grillkohle aus der Ukraine. Dort werden sogar uralte Buchen in Nationalparks gefällt und zu Kohle verarbeitet.
Also ist der Schluss, dass wir gar nicht mehr grillen?
Das muss nicht sein. Beim Kauf sollte man aber darauf achten, dass die Kohle aus Deutschland kommt. Am einfachsten geht das, wenn man auf das Naturlandsiegel achtet. Es gibt aber auch Alternativen aus Abfallprodukten, wie zum Beispiel Olivenkerne, Weinreben, Mais oder Kokosschalen.
Wir haben nun den ganzen Abend Beispiele gehört, wie wir durch unseren Konsum den Wald schädigen, aber auch worauf wir achten sollten. Das wollen wir gleich noch etwas vertiefen. Wir sind noch einmal zurück beim Ökomagazin Rainbow mit Pro Regenwald und Sarah. Sarah, lass uns über Siegel auf Produkten sprechen. Worauf sollten wir hier achten?
Ganz wichtig ist, sich nicht in das Licht führen zu lassen von Aussagen wie 100% natürliche Zutaten, aus naturnahem Anbau, aus umweltgerechter Landwirtschaft, aus kontrolliertem Anbau oder ohne Konservierungsstoffe. Entscheidend sind die Siegel, die etwas über die Arbeitsbedingungen sowie den Anbau von Produkten bzw. die Haltung von Tieren aussagen. Siegel können dabei dann Unterstützung sein, um biologisch und fair einzukaufen. Ob ein Siegel gut ist oder nicht, entscheidet sich danach, wie streng und klar definiert die Anforderungen sind und sich auf bestehende Umsetzungen beziehen, nicht nur auf Aktionspläne, und ob die Überprüfung extern, unabhängig und streng ist.
Über Siegel hinaus, was kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Worauf müssen sie achten?
Frag dich, ob du manche Produkte wirklich brauchst. Und hinterfrage, ob du manche Dinge möglicherweise anders machen kannst als bisher. Man muss nicht alles auf einmal umstellen, ein langsamer Wandel ist in Ordnung. Man sollte einfach die Augen offen halten beim Einkaufen. Woher kommen die Produkte? Was ist in den Produkten drin? Informiere dich über gute Produkte und wo du sie bekommen kannst. Man sollte vielleicht auch mal Läden ansprechen, wenn man zum Beispiel palmölfreie Kosmetik vermisst. Und engagiere dich. Damit die Politik etwas verändert, braucht es Druck aus der Zivilgesellschaft. Das kann nur passieren, wenn jeder sich verantwortlich fühlt, kritisch bleibt und sich nicht nur bei sich zu Hause aufregt.
Also ein klarer Aufruf von Sarah und Pro Regenwald: Seid kritisch, glaubt nicht alles, was euch als nachhaltiges Siegel verkauft wird, und mischt euch ein. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ich bedanke mich noch einmal bei Sarah für ihre Anregungen, wie wir waldschonend einkaufen können, worauf wir achten sollten. Denn die Wälder sind mehr denn je wichtig und von Bedeutung und dennoch weiterhin in Gefahr. Für weitere Hintergründe und Informationen rund um das Thema Wald und Waldschutz, zu Siegeln und Einkaufstipps und was man sonst noch zu Wald wissen will, möchte ich euch noch die Internetseite www.pro-regenwald.de ans Herz legen.